Es hat in dieser Welt ganz, ganz viele Reden gegeben, die sehr bedeutungsvoll waren. Ich erinnere mich noch gut an die Rede zum 40. Kriegsendetag, als der damalige Bundespräsident Weizsäcker eine wirklich geniale Rede gehalten hat. Die hat diese Welt bewegt. Damals gab es die Ex-DDR noch. Das war schon mutig, was er dort gesagt hat. Ich erinnere mich an eine Rede, die ich immer mal wieder gerne nachgelesen habe. I have a dream. Martin Luther King. Eine Rede, die Welt bewegt hat. Auch mich immer noch. Manche Reden von Kennedy, dem Präsidenten, der ermordet wurde. Aber ich glaube, es gibt eine Rede, die ist noch genialer. Und das ist die Bergpredigt, die Jesus Christus gehalten hat. Und am Ende der Bergpredigt sagt Jesus, tut das einfach, was ich euch gesagt habe. Tut das einfach. Diese Bergpredigt, wie wir sie verstanden wissen. Bevor wir da ein wenig intensiver drauf eingehen, möchte ich die letzten Verse der Bergpredigt lesen. Das ist auch zugleich heute unser Predigtthema. Jesus spricht dort, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das Haus tobt, wird es mit großen Krachen einstürzen. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren seine Zuhörer tief betroffen. Denn was er gesagt hatte, waren nicht leere Worte, wie bei den Schriftgelehrten. Sie merkten, dass Gott selbst durch Jesus zu ihnen gesprochen hat. Das ist das Ziel der Bergpredigt. Das ist die Kernaussage der Bergpredigt. Ihr seht das hier in der Folie. Matthäus 5, Vers 48 sagt Jesus, er bündelt alles mit diesem Satz zusammen. Ich möchte, dass ihr so vollkommen seid, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Frage, können wir das je erreichen? Keiner von uns. Keiner. Ich nicht. Ihr nicht. Keiner. Und die Christen haben es immer wieder versucht, genau das zu tun. Und das bewegt mich. Und dann hat man Gesetze geschaffen und Bestimmungen geschaffen und Ordnungen kreiert. Und dann hat man den Menschen gezwungen zu handeln, nur damit wir diesem Anspruch genügen. Und wir haben so viel Leid in diese Welt gebracht, genau damit. Und dann wird genau dieser Satz zitiert, aber tut doch, was ich euch sage. Ich habe einen Kollegen, der mit mir zusammen die Schulbank gedrückt hat. Er ist Pastor geworden. Er ist nicht gläubig. Bewusst nicht gläubig. Weil er sagt, so wie man das damals gesehen hat, mit der Lösung und Pipapo, das brauchen wir heute nicht mehr. Wir brauchen die Bergpredigt, sie wird Frieden in die Welt bringen. Und darum bin ich Pastor. Ich will das umsetzen. Und das ist aus Überzeugung, Pastor. Und er ist kein schlechter Pastor, weil er diese Werte wirklich lebt und in die Gesellschaft reinbringen will. Und das ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Aber ist es das, was Jesus gesagt hat, wenn er sagt, tut das? Ist es das, was wir sollen? Ein bisschen Ethik in die Welt bringen? Ein bisschen besser machen diese Welt? Ein bisschen heiliger leben? Ein bisschen ehrlicher sein? Ich glaube nicht. Der Anspruch ist, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich, Jörg Hartung, schaffe das nicht. Punkt. Ich bin ein elender Sünder, weil ich jeden Tag versage. Und nicht nur einmal. Ich schaffe es nicht. Und darum ist die Bergpredigt so relevant, weil sie einige ganz wichtige Dinge deutlich machen möchte. Das erste ist, Jesus sagt, es gibt keine Werkegerechtigkeit. Ihr schafft es nicht mit Werken, so zu werden, wie Gott es sich vorstellt. Ihr schafft es nicht. Und damit Jesus, er illustriert das an einem Beispiel. Zum Beispiel sagt er, ihr kennt das aus der Bergpredigt, Ehebruch beginnt wo? Nicht in der Tat, im Herzen. Ey, Kumpels, ich schaff das nicht. Ich breche meine Ehe ständig, weil ich irgendwelche blöden Gedanken über Frauen habe, wenn ich sie mir über den Weg da flattern. Ist doch so, oder? Und da kann ich mich anstrengen, wie ich will, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Jesus sagt, und das ist auch nicht der Anspruch der Bergpredigt, dass ihr Gesetze erfüllt und euch müht, irgendwas zu schaffen. Er packt die Latte sogar noch ein Stück höher, als wie sie im Alten Testament war. Im Alten Testament reichte das ja, wenn du in der Tat den Ehebruch gebaut, dann war es verwerflich. Was du denkst, ist doch egal im Alten Testament. Und Jesus packt das höher und sagt, ey, auch die Gedanken sind relevant. Und wenn du einen Zorn hast in deinem Herzen, dann bringst du deinen Bruder oder den Menschen bereits um. Das ist eine Form von Totschlag. Oh Leute, wie viele Leute habe ich ermordet in meinem Leben? Wir müssen uns davon mal lösen, dass wir Gesetze befolgen wollen. Es geht nicht, das sagt er. Er zeigt als zweites, und das finde ich noch viel spannender, er zeigt, die Bergpredigt ist dafür da, um zu zeigen, wie heilig Gott ist. Weil Gott selbst und auch Jesus selbst all das schaffen, was ich nicht schaffe. Sonst würde er diesen Maßstab doch nicht kreieren, oder? Jesus hat kein einziges Mal im Herzen Ehebruch begonnen. Nicht ein einziges Mal. Jesus war nie zornig im Sinne von Sünde. Der heilige Zorn im Tempel ist eine ganz andere Geschichte. Versteht ihr den Gedanken? Jesus schafft das. Das heißt, wir sehen in der Bergpredigt den Maßstab, wie Menschen miteinander leben sollen, weil Gott diesen Maßstab erfüllt. Aber wir Menschen nicht. Und der Inhalt der Bergpredigt ist sowas von revolutionär. Es sind Normen, die heute die allgemein gültig sind und die uns Christen auferlegt sind. Die Leidtragenden sollen glücklich werden, weil sie getröstet werden. Oh, nee, das ist falsch. Nicht die Leidtragenden, die, merken wir, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Wie viel Stolz haben wir? Der Totschlag beginnt schon dort, wo ich ein herabsetzendes Wort sage. Die Liebe schließt den Feind mit ein. Das Sammeln von Reichtum ist fragwürdig. Man kann Gott nicht mit Geld dienen. Die Kritik muss an der Selbstkritik beginnen. Und alles fromme Reden bringt nichts. Und dann sagt Jesus etwas ganz Wesentliches. Es geht um euer Herz. Es geht um die Bereitschaft. Um die Bereitschaft, mit ihm zu leben. Es geht um die Bereitschaft, dass mein kleines, schwaches, verwundetes, sündiges Herz, sagt Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich möchte, dass du mit mir zurechtkommst und klarkommst. Es geht nicht darum, dass ich immer heiliger werde. Es geht darum, dass mein Herz Jesus immer mehr gehört. Das war doch die zentrale Frage an Petrus. Nicht, hast du es begriffen, dass du jetzt fit bist hier? Ey, ihr Kumpel, ich brauche dich für die Gemeindegründung. Das hat er ihn nicht gefragt. Er hat ihn gefragt, hast du mich lieb? Und das dreimal. Mir nicht. Und erst dann, als er merkte, das Herz ist wieder okay bei Petrus, gibt er ihm den Auftrag, jetzt baue ich dich, komm, wir machen, gehen weiter jetzt. Es ist für mich sehr entmutigend. Die Bergpredigt zeigt mir meine Grenzen auf. Sie ist ein Spiegel. Sie zeigt mir meine Sündhaftigkeit. Und darum ist die Bergpredigt nie ohne den Bergprediger zu haben. Nie. Nur mit Jesus. Jetzt müssen wir uns das nochmal vorstellen. Jesus hat die Christen vor sich sitzen. Juden in diesem Fall. Ich betrage das jetzt mal auf uns heute. Das sind nicht die Ungläubigen. Die Bergpredigt geht zuerst einmal seinen Jüngern. Denen, die mit ihm ganz eng sind. Dass da zufällig auch ein paar andere tausend zuhören, das nimmt der Billigen gerne in Kauf. Sie dürfen zuhören. Aber für sie ist das nicht. Er möchte seine Jünger unterweisen. Und dann möchte er mir sagen, Jörg, Ehebruch beginnt im Herzen. Du schaffst es nicht. Keine Chance. Aber wenn du eng verbunden mit mir lebst, wenn wir ganz eng sind, wir beiden, dann schaffen wir das zusammen, weil ich dir helfen werde. Jörg, dein Stolz und deine Überheblichkeit, das ist nicht gut. Du schaffst es nicht. Keine Chance. Aber wenn wir eng verbunden miteinander leben, dann kriegen wir das zusammen hin. Und wir können jetzt jedes andere dort hineinpacken, egal was es ist. Versteht ihr? Wir als Christen leben wir nicht mit einem Katalog, das musst du tun und das musst du nicht tun. Damit leben wir als Christen nicht. Damit können wir auch nicht leben. So als Christen leben wir ganz eng am Herzen Gottes. Das ist unser Auftrag und kein anderer. Kein anderer. Und am Ende der Bergpredigt spricht Jesus ganz ernst. Er tätschelt uns nicht über den Kopf. Er bringt uns keine tröstlichen oder ermutigenden Worte. Er sagt nur eine ganz klare Warnung. Tut das, was ich euch sage. Lebt eng verbunden mit mir. Denn was ist der Wille Gottes? Das war hier. Es werden nicht alle, die zu mir kommen, sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich, sondern die den Willen meines Vaters tun. Wann tue ich den Willen meines des Vaters im Himmel? Wenn ich nicht Ehe breche? Nein, den Willen des Vaters tue ich dann, wenn ich mein Herz ihm schenke durch Jesus Christus. Das ist der Wille Gottes, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Wahrheit manifestiert sich in Jesus Christus alleine. Und wenn ich eng verbunden mit Jesus lebe, dann tue ich den Willen Gottes, nicht ich tue ihn, sondern Christus durch mich. Und das ist das Prinzip des Glaubens. Christus durch mich. Nochmal wieder dieses Bild, was ich so gerne immer wieder verdeutliche. Und das muss ich in der Bergpredigt, auch am Ende einer Bergpredigt nochmal sagen dürfen. Gott sieht mich so, als hätte ich nie gesündigt, wenn ich Christ bin, weil Christus davor steht. So sieht Gott mich. Und darum schenkt er mir das ewige Leben. Er schenkt es dem elenden Sünder, genauso wie dem Homosexuellen, der zum lebendigen Glauben kommt, wie dem Heiligsten, den wir uns vorstellen können. Weil Christus davor steht. So. Und dann ist Christus da. Und Christus sieht mich, wie ich wirklich bin. Und Christus geht seinen Weg mit mir. Mit uns ganz persönlich und mit jedem anders. Mit jedem anders. So wie wir es brauchen, wie ich es brauche, wie ihr es braucht, wie die Zuhörer, die das im Internet hören, brauchen. Völlig egal. Das ist der Maßstab. Und dann ist noch eine Bibelstelle ganz wichtig, das ist diese hier. Auch da werde ich nicht müde, sie immer wieder zu betonen. Im Römer 2, Vers 4 nachzulesen. Ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig, gütig, nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht Gottes Freundlichkeit oder andere übersetzen Gottes Gnade, die dich zur Umkehr bewegen will? Kein einziges Gesetz, keine einzige Bestimmung sorgt dafür, dass ich mich ändere. Im Gegenteil, da kommt eher Rebellion. Betreten verboten, was machen wir? Macht doch Spaß, da mal gerade drauf zu latschen, ne? Und in der 30-Zone, fahren wir da immer 30? Nein, geben wir auch lieber Gas. Ärgert uns doch eher, oder? Gesetze und Bestimmungen sind dafür da, es reizt uns, sie zu übertreten. Aber wenn ich die Gnade Gottes verstanden habe, dann frage ich doch Jesus, an deiner Hand möchte ich leben. Heilig leben. Mit dir möchte ich leben. Ja. Am Anfang meines Dienstes war ich noch sehr stark auf diesem gesetzlichen Trichter. Du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun, dann ist Gott mit dir zufrieden. Frei nach dem Motto, wenn wir eine Gemeinde auf Linie kriegen, sind sie alle zufrieden. Es ist auch einfacher, eine Gemeinde zu laufen. Da ist die Linie, da müssen wir hin und so laufen wir. Bis mir eine Frau mal sagte, Jörg, das ist es nicht. Bring uns die Liebe Jesu. Bring uns die Liebe Jesu. Vermittle sie uns. Das ist deine Aufgabe. Alles andere macht Jesus selbst. Alles andere macht Jesus selbst. Und genau das möchte Jesus in der Bergpredigt, genau das möchte er tun. Und darum sagt er, ihr Christen, ihr habt jetzt die Wahl. Einem Baumeister gleich sagt er, ihr seht das hier an den Bildern, baut doch euer Lebenshaus auf ein gutes Fundament, setzt es auf mich ganz alleine. Und geht das Leben mit mir, ihr mit mir, verlangt es nicht von den anderen, da ist ein anderes Fundament, da ist ein anderes Haus, was ich mit dem baue. Geht euer Leben und setzt es auf vernünftiges Fundament, dann seid ihr klug. Wenn ihr das nicht tut, könnt ihr das beste Haus bauen, was ihr wollt. Es wird euch nichts nützen. Wenn die Lebenskrisen kommen, wenn die Schwierigkeiten kommen, wenn die Nöte kommen, knallt das alles zusammen. Ihr seid nicht stabil. Schon die erste kleine Krise haut euch vom Sockel. Ihr schafft es nicht. Setzt euer Leben auf mich. Tut es, was ich euch hier gesagt habe, indem ihr Gott euer Leben anvertraut, indem ich durch euch wirken darf. Dann wird alles das, was ich euch hier gelehrt habe, mit Leben gefüllt werden. Unterschiedlich. Je nachdem, wo wir sind und wo wir sind. Völlig unterschiedlich. Der kluge Mann, er hört und handelt. Er baut das Haus auf festem Fundament. Und wenn dann der Regen und die Sturzbäche kommen, wenn die Stürme kommen des Lebens, das Haus steht fest. Das ist Jesu Kernaussage. Das ist Jesu Kernaussage. Das Tun des Herzens, was bedeutet das? Was wird jetzt geschehen in meinem Leben? Charakterveränderung. Der Geist Gottes wird mich verändern. Der Geist Gottes möchte mich dahin bringen, dass ich jeden Tag ein klein wenig ähnlicher werde, wie Jesus ist. Aber ich entscheide das, ob ich das will. Ich kann es auch blockieren. Das ist meine Entscheidung. Gott bietet mir das an. Es entstehen keine schädlichen Abhängigkeiten. Ich bin alleine abhängig von der Gnade Gottes. Nicht von Kaffeesüßigkeit oder Nikotin. Brauche ich alles nicht mehr. Es entsteht ein liebevolles Wesen. Plötzlich ist es mir wichtig, zuerst einmal Liebe zu leben und nicht den anderen platt zu machen. Ich bin zum Beispiel jemand, der mit Menschen redet, auch über Dinge redet, die vielleicht nicht angenehm sind. Ich mag es nicht, solche Dinge zu schreiben. Ich tue es nicht. Es wird mir oft falsch ausgelegt, aber ich tue es einfach nicht. Ich möchte die Liebe, ich möchte den Menschen in die Augen gucken und Liebe weitergeben. Aufrichtigkeit im Leben. Gelassenheit bis in den Tod hinein, das war unser Thema vom Mittwoch. Dankbarkeit und Genügsamkeit. Gott schenkt mir die richtige Einstellung zum Leben. Wie ich mit unserer Gesellschaft umgebe. Wie ich mich auch theologisch verändern muss, damit die Liebe Gottes in die Gesellschaft hineinkommen kann. Ich rede gerne von den drei konzentrischen Kreisen. Die Mitte ist Jesus Christus, die ist unveränderbar. Da kann ich nichts dran verändern. Es gibt nur einen Weg zu Gott, der Weg der Gnade. Da kommt der zweite konzentrische Kreis. Das sind die Ordnungen, die Gott uns gibt. In der Bergpredigt finden wir eine ganze Reihe von Ordnungen. Die sind unveränderbar. Und dann gibt es einen dritten konzentrischen Kreis. Den müssen wir an die Kultur anpassen. Das ist meine Überzeugung. Ich weiß, dass andere das anders sehen. Dass man zum Beispiel die Frauenfrage heute auch an die Kultur anpassen muss. Das ist meine Überzeugung. Und viele andere Fragen, die man heute anpassen muss an eine Kultur, ist meine Überzeugung. Ich weiß, dass das andere auch anders sehen. Das ist für mich ein tragfähiges Fundament, was ich gerne legen möchte in meinem Leben und in meinem Dienst. Das ist der Herzensglaube, der sich in allem Jesus Christus anvertraut. Er ist doch der Einzige, der unser Leben bewahren kann, wenn wir einmal vor Gottes Gerechtigkeit stehen. Und wir wissen, er ist der Einzige, der erfülltes Leben schenken kann. Wir wissen, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, den Tod besiegt hat. Und wir wissen, dass er derjenige ist, der uns vor allen Stürmen des Lebens bewahren kann. Und selbst wenn wir hineinkommen, was keinem erspart bleibt, wird er uns alle Kraft geben, auch durchzukommen. Das ist die Verheißung, wenn wir unser Leben auf Jesus bauen, auf ein festes Fundament. Und der törichte Mensch, hier, nochmal, es gibt törichte Christen. Das ist nicht der Nicht-Christ, der hier gemeint ist. Das ist der Christ, der hier gemeint ist. Es gibt törichte Christen. Ja? Jesus sagt es so knallhart, modern übersetzt, doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Tolles Wort, ne? Ist ein Dummkopf. Wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Ich habe einmal in meinem Leben ein Haus gebaut. Ich habe mir vorgenommen, das nie wieder zu tun. Sei davon mal abgesehen. Aber das Wichtigste, was wir setzen mussten, war das Fundament. Wenn das nicht richtig sitzt, dann gibt es ein Problem. Ein riesiges Problem. Und nach dem Krieg hat man viele Häuser mit einem schlechten Fundament gebaut, weil man gar keine Möglichkeiten hatte. Diese Häuser werden jetzt alle nach und nach abgerissen. Die sind nicht standhaft. Die sind nicht standhaft. Hier geht es um einen Christen, der mit seinem Herzen nicht wirklich nach Gott sucht und mit Gott lebt. Der nach Ordnungen strebt, der, wie mein Kollege sagt, die Bergpredigt ist das Nonplusultra. Das erfülle ich mit Leben. Aber ich glaube eigentlich gar nicht. Das ist töricht. Ist dumm, sagt Jesus. Ja? Worauf baue ich mein Leben? Auf mich selbst, auf meine Ideen, auf meine vergänglichen Werte, auf meine Ideologien, auf meine Erfahrung, auf mein? Dann bin ich dumm. Ich baue es auf Jesus. Und nur auf Jesus. Woran erkennt man einen törichten Menschen? Eben, dass sie sich nicht auf Jesus verlassen, dass sie das Ich oft mit Jesus verwechseln, dass sie nicht geistlich, sondern fleischlich leben. Paulus sagt das an vielen Stellen in der Bibel. Das ist ein klassisches Bild, das wir immer wieder haben. Ja. Törichte Menschen nehmen den Glauben nicht ernst. Sie sind nicht bereit, in Liebe zu leben. Sie sind nicht bereit zu Charakteränderung. Sie sind nicht bereit, Demut zu üben. Törichte Menschen leben manchmal ganz, ganz fromm. So fromm, es trieft. Und doch ist es töricht. Törichte Menschen sind oft Trittbrettfahrer, nicht? In den Gemeindezug. Schwimmen mit in der Masse, solange es gut geht, und sobald das nicht mehr gut geht, springen sie ab, sonst habe ich schon immer gewusst, das geht daneben. Trittbrettfahrer. Oder Wölfe im Schafspelz. Das ist ja auch das Thema, was Jesus in der Bergpredigt intensiv behandelt. Im frommsten Gewand. Im frommsten Gewand. Hauen sie dir von hinten quer den Dolch durch die Rippen. Und das gibt's. Sie tun sich schwer, Gottes Gnade anzunehmen. Und das ist das Traurige eigentlich. Der törichte Mensch kann mit der Gnade Gottes nicht umgehen. Er kann nur mit Bestimmung umgehen, aber nicht mit der Gnade Gottes. Er kann einem Menschen, der sündigt, nicht die Gnade Gottes zumessen. Das ist das Dumme. Das ist das, was so weh tut in der Situation. Das tut so weh. Und als Jesus seine Rede beendet hat, stehen die Menschen mit dem offenen Mund da und sagen, wow, sowas haben wir noch nicht gehört. Leute, und ich möchte den Menschen hier in Mölln die Liebe Jesu bringen. Ich möchte den Menschen die Liebe Jesu bringen. Ich möchte ihnen nicht Ordnungen und Gesetze und Bestimmung bringen. Ich möchte ihnen die Liebe Jesu bringen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir da Menschen finden, die mitmachen. Die den Menschen die Liebe Jesu bringen. Das ist die Vollkommenheit, von der Gott spricht, von der Jesus spricht. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wann bin ich vollkommen? Wenn Jesus vor mir steht. Wenn ich in der Liebe Jesu lebe. Und wenn Gott mir das ewige Leben schenkt, weil Jesus davor steht, er mich für heilig und sündlos und gerecht erklärt, dann bin ich, Jörg Hartung, vollkommen. Nicht ich, Jesus durch mich. Jesus durch mich. Und das ist das, was Jesus in der Bergpredigt versucht deutlich zu machen. Ich möchte mit einer Geschichte schließen, die vielleicht das ein bisschen illustriert. Vor langer Zeit gab es einmal einen König. Der König war kinderlos geblieben. Und er erfuhr, dass in der Stadt seines Reiches 4 arme Waisenkinder waren. Und er beschloss, sie zu adoptieren und gab Anweisung, die Kinder vorzubereiten. Er würde in einigen Monaten kommen und sie abholen. Als das die Menschen der Stadt erfuhren, waren sie tief betroffen. Diese heruntergekommenen Waisenkinder sollen adoptiert werden? Warum gerade die? Die stinken, die sind strohdumm, die taugen nichts. Und nun hatte der König das einmal entschieden. Also legten die Menschen sich ins Zeug, aus diesen Waisenkindern schnell Vorzeigekinder zu machen. Man wollte ja dem König schließlich was bieten. Sollte ja nicht gesagt werden, dass man nichts für die Kinder tut. Also lernte der eine schnell fleißig rechnen und schreiben, Crashkurs, damit er am Königshofe irgendwie was bewirken könne. Die andere, eine Frau, ein Mädchen, hat eine wunderschöne Stimme, also wurde sie mit gedrillt, damit sie ganz schön singen kann. Der dritte war handwerkschaftlich geschickt, also wurde ihm schnell gezeigt, wie man was schnitzen kann. Nur die vierte, mit der wusste man nicht so recht, was anzufangen. Sie hatte ein gutes Herz. Aber sie war wenig klug, wenig geschickt und ihr Leben bestand eigentlich nur darin, morgens zum Tor zu gehen, Fremde herzig zu begrüßen, ihr zu helfen, die Pferde in die Ställe zu bringen, zu füttern. Sie war zu kleinen Diensten bereit, sie lächelte, sie war fröhlich, sie hatte einfach nur ein gutes und ein weiches Herz. Eines Tages kam ein Mann in die Stadt geritten. Und wie immer sprach das Mädchen ihn fröhlich an, bot ihre Dienste an, sagte, ruh dich aus, kümmere dich um mein Pferd. Doch der Mann sagt, ich habe wenig Zeit. Ich muss hier 4 Leute suchen. Nach kurzer Zeit kam er wieder zum Tor, setzte sich zu den Mädchen und sie fragte, was erfolgreich, was du gefunden hast, soll ich dir jetzt dein Pferd wiederbringen? Ja, antwortete der Mann, ich suchte einen Jungen. Doch der war gar nicht da. Man sagte, er sei in der Schule, um für den König zu lernen. Ich suchte ein Mädchen, doch sie übte gerade Lieder und es standen Menschen herum, um sie zu beklatschen. Man sagte, sie müsse für den König üben. Und dann suchte ich noch einen Jungen. Doch auch da ließ man mich nicht zu ihm. Er habe keine Zeit. Er sei gerade dabei, ein Bild für den König zu schnitzen. Bist du denn der König? Fragte das Mädchen. Ja. Der bin ich. Und warum kommst du nicht mit goldenen Wagen und mit Pauken und Trompeten? Weil ich für meine Kinder nicht der Herrscher, sondern der Vater sein will. Ich möchte, dass meine Kinder so wie sie sind, bei mir zu Hause sind. Das Mädchen umarmte den König, Tränen flossen, denn sie hatte ein gutes und ein weiches Herz. Komm, sagte der König. Wir reiten zu meinem Schloss. Amen.